Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Im Studio Barbara Schäfer. Im Jahr 2014 lud ich die Schriftstellerin Katja Petrowskaja zu einer Reihe von Gesprächen über die Ukraine ein, zu denen sie Kolleginnen und Kollegen aus der ukrainischen Literaturszene traf. Katja Petrowskaja hatte gerade großen Erfolg mit ihrem Buch »Vielleicht Esther«. Ein Jahr zuvor hatte sie den Ingeborg-Bachmann-Preis mit der Geschichte über die Erschießung ihrer jüdischen Urgroßmutter gewonnen, die 1941 im besetzten Kiew allein in der Wohnung der geflohenen Familie zurückgeblieben war. Mit Kolumnen wie die westöstliche Diva in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verlieh die gebürtige Kiewerin der Ukraine seit 2011 eine Stimme in den deutschen Medien. Die Autorin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin hat im estnischen Tartu studiert und in Moskau promoviert. Katja Petrowskaja lebt in Berlin, dort trafen wir uns für die Aufnahmen im Deutschlandradio. Sie, die russischsprachig Aufgewachsene, die inzwischen auch auf Deutsch schreibt, wählte den Titel Tête-à-Tête für die Radiogespräche, was auch auf Russisch für die Begegnung zu zweit steht. 2014 war ein weiteres Schicksalsjahr in der Geschichte der Ukraine. Im November 2013 verweigerte der amtierende Präsident Janukowitsch unter russischem Druck die Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der EU. Studentenproteste in Kiew folgten. Im Februar 2014 setzte das ukrainische Parlament Janukowitsch ab. Der gewaltfreie Protest breiter Bevölkerungskreise auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz Maidan führte zum Regierungswechsel. Aber die Maidan-Revolution erlebte bald ihren gewaltsamen Höhepunkt. Russland annektierte völkerrechtswidrig die Krim und unterstützte die prorussischen Separatisten im Osten des Landes. Am 6. März 2014 verkündete Putin den Anschluss der Krim an Russland. All das hatte tiefe Spuren hinterlassen, als sich die ukrainischen SchriftstellerInnen zum Tête-à-Tête im Radiostudio verabredeten. Vor ein paar Wochen, als der Krieg Russlands gegen die Ukraine schon begonnen hatte, holte ich diese Gespräche aus dem Archiv. Natürlich sind sie überholt, von der Geschichte eingeholt, was ihre aktuelle Aussage angeht. Aber dennoch entschied ich mich, sie hier in Ausschnitten noch einmal vorzustellen. Im Rückblick liegt Weitsicht. Die vier Gespräche aus dem Sommer und Herbst 2014 eröffnen die erstaunliche Weisheit intellektueller Stellungnahmen. Es geht dabei weniger um die aktuelle Nachrichtenlage an sich, als darum, ob Schriftsteller eigentlich geeignet sind, zu den aktuellen Entwicklungen in den Medien sprechen zu müssen. Alle Gespräche drehen sich um einen diskursiven Hintergrund für die realistische und sichere Zukunft der Ukraine in Europa aus der Sicht der Schreibenden. Alle fünf ukrainischen Intellektuellen hatten zu diesem Zeitpunkt Essays und Texte zur Lage der Ukraine verfasst. Heute hören Sie Tanja Maljarczuk und Juri Andruchowitsch. Er hatte 2014 das Buch »Euromaidan«, was in der Ukraine auf dem Spiel steht, herausgegeben. Ein Maljarczuk-Essay ist darin enthalten. Von ihr war 2013 die Biografie eines zufälligen Wunders erschienen. In diesem Rückblick, der uns alle politischen Probleme der Ukraine von heute aus der Sicht von 2014 vor Augen führt, liegen auch so viele Hinweise darauf, wie wenig viele von uns sich nach 2014 Gedanken gemacht haben über dieses Land, seine Geschichte und seine Bewohner. Obwohl die Krim annektiert wurde und obwohl der Krieg im Donbass Jahr für Jahr zahlreiche Verletzte und Todesopfer kostete. Wir haben nach Kiew geschaut, junge und ältere Menschen im Fernsehen und in den sozialen Medien sagen hören, dass sie auf Europas Nachbarn zählen. Und auf das moderne Leben im 21. Jahrhundert, in dem man Konflikte auf diplomatischem Wege löst. Bis zum 24. Februar. Bis zum ersten Angriff und Übergriff der russischen Armee.
Tête-à-tête mit Juri Andruchowitsch und
Katja Petrowskaja.
Juri Andruchowitsch, geboren 1960 in der Westukraine in Ivano-Frankivsk, dem früheren galizischen Stanislau, studierte in Lemberg und Moskau und lebt nach Aufenthalten in Westeuropa und den USA heute wieder in Ivano-Frankivsk. Juri Andruchowitsch wurde 2006 mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Völkerverständigung ausgezeichnet. 2016 veröffentlichte er sein »Kleines Lexikon intimer Städte«, autonomes Lehrbuch der Geopoetik und Kosmopolitik. Und 2020 erschien »Die Lieblinge der Justiz«, parahistorischer Roman. Hören Sie jetzt Katja Petrowskaja im Gespräch mit Juri Andruchowitsch, eine Aufnahme des Deutschlandfunks aus dem Sommer 2014.
In deutschen Medien wird Ukraine immer noch so beschrieben, als wäre es zwei Ukrainer, Ost und West, und sie ist durch die Sprachen verteilt, als hätten die Menschen in West-Ukraine nur ukrainisch gesprochen und im Osten nur russisch. Und das wäre die Haupterklärung für alle ideologischen und kulturellen Probleme.
Ja, diese Sicht ist erstens sehr veraltet. Aber auch in die älteren Zeiten war diese Tatsache nicht wirklich entscheidend und aktuell. Sprachproblem gibt es überhaupt kein in heutiger Ukraine. Und der zweite Maidan, also die Revolution von 2013-14, das war keinesfalls eine Revolution um eine Ethno-Identizität oder um eine Sprache, welche Sprache dominieren muss. Das war eine Revolution, wo es über die sozialpolitischen Werte ging. Also die Demokratie, die Freiheit, die soziale Gerechtigkeit, die europäische Zukunft des Landes. Und Kiewer Maidan war irgendwie absolut, ich würde auch sagen, ideal zweisprachig. Die russischsprachigen Ukrainer und die Ukrainer, für die ukrainisch Muttersprache ist, die standen beieinander mit ihren Molotow-Cocktails oder mit europäischen und ukrainischen Fahnen. Und die Entwicklung der Situation war die Invasion Russlands, die Aggression auf der Krim zuerst, jetzt im Donbass. Paradoxalerweise hat das die Ukraine noch mehr vereinigt. Ich denke, wir sind jetzt in solchem unglaublich interessanten historischen Moment, wo es keine Westukraine und keine Ostukraine mehr gibt. Es gibt die einzige Ukraine, die gegen Putinland kämpft, und es gibt eine kleine Zipfel im Osten, so glaube ich 2 oder 3% des ukrainischen Territoriums von pro-putinischen Separatisten kontrolliert. Aber wenn man sagt, jetzt gibt es in der Ukraine einen Krieg, wo die russischsprachige Ostukraine gegen die ukrainischsprachige Westukraine kämpft, das ist absolut 100%ig falsch.
Sie hören Katja Petrowskaja im Gespräch mit Juri Andruchowitsch, eine Aufnahme des Deutschlandfunks aus dem Sommer 2014.
Aber es gibt noch mehrere komischste Äußerungen, auch in Deutschland, zum Beispiel aus dem linken Lager. Ukraine wird überhaupt als Objekt verschiedener Interessen dargestellt, als wäre Ukraine kein großes Land, was eigenen Willen hat, sondern nur irgendwie ein Puffer zwischen amerikanischen und russischen Interessen. Und man muss noch schauen, wie eigentlich man mit diesen großen Mächten umgehen soll. Weißt du, warum solche Meinungen entstehen?
Ja, was erstaunlich ist, dass das nicht nur die linke Sicht ist, auch die rechte. Ja,
sie finden sich wieder zusammen und das ist auch sehr
gut. Ja, die europäischen Rechten und die europäischen Linken sind absolut einig in der Frage und das ist sehr, sehr beunruhigend. Ja, warum so eine Sicht überhaupt existiert? Da bin ich wieder nicht verantwortlich, aber wie kann ich das erklären, wie kann ich das begründen? Vor allem sprechen wir wahrscheinlich über ein ganz klischierten Bewusstsein. Die Ukraine ist etwas, was dieses Repertoire sozusagen, dieses Klischee ganz schön zerstört. Also niemand hat uns erwartet. auf dieser Szene, auf dieser Bühne. Ja, niemand hat eine Ahnung, dass wir so eine Gesellschaft heute sind, die so mutig und selbstopferisch für die Werte aufstehen kann. Und Europa hat quasi diese Werte schon längst sich zugeschrieben. Ja? Und in Wirklichkeit gefällt mir sehr so eine Äußerung. In Wirklichkeit interessieren keine Werte mehr Europäische Union. Es geht um die Preise, nicht um die Werte. Das Wortspiel ist sehr schön auf Ukrainisch. Die Werte sind Zinnosti und die Preise Zine. Also keine Zinnosti, sondern Zine. Wie teuer Erdgas ist, wie viel Geld kann man für Mistral vom Russland bekommen und so weiter und so fort. Wo liegen die Werte? Ach, die Werte, das ist dieses Gewissen Europas, ist heute Ukraine. Und man mag das nicht. Ja? Mit eigenem Gewissen zu kämpfen, ist immer sehr schmerzhaft. Es ist viel leichter und einfacher zu sagen, na, schweig, mein Gewissen, ich kann dir nicht helfen.
Meinst du, dass in der Ukraine jetzt Konflikte und Werte hochgekommen sind, also sich zeigen, die eigentlich Grundlage für Europa sind, auch diese Konflikte mit Russland?
Ich kann heute nur glauben, dass diese Werte irgendwie also eine Grundlage für Europa bilden. Aber natürlich geht es um ein ganz, ganz anderes gesellschaftliches Modell. Die Ukraine und ihre Gesellschaft haben das freie demokratische Modell ausgewählt. Was Russland ausgewählt hat, etwas, was absolut dagegen steht. Und das ist das Drama von, ja, ich würde sagen, von zwei Weltanschauungen auch.
Ich wollte dich noch fragen, also du hast in Moskau studiert, Anfang 90er, und du hast ein wunderschönes Buch Moskowiade geschrieben, was auch auf Deutsch erschienen ist. Ich habe vor einigen Wochen durchgeblättert und ich war geschockt, weil da die einzige Sachen als Prophezeiung irgendwie erscheinen. Also dieses skurriles Land, was wieder unerklärlich auf andere Länder greift und wieder zu Totalitären sich entwickelt. Hattest du das erwartet?
Jetzt kann ich sagen, ja. Aber ich denke immer noch, dass ich kein Prophet bin.
Lass uns hoffen.
Ich habe wahrscheinlich ein gutes Gefühl für die sozialpolitische Realität im ganzen postsowjetischen Raum, würde ich sagen. Vielleicht, ja, ich vermute. Also ein Prophet zu sein, das wäre natürlich so eher eine mystische Erklärung. Und ich möchte, dass wir bei der Realität bleiben. Diesen Roman habe ich Anfang 92 geschrieben. Und ja, heute 22 Jahre später gibt es diese, manchmal bekommt man das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist, manchmal, dass das doch etwas anderes ist, die heutige Lage, aber das irgendwie nach gleichem Modell, ja, dass dieses Modell doch als die Grundlage immer aktuell bleibt. Und
kannst du dieses Modell beschreiben?
Oh ja, das ist vor allem ein imperiales Modell mit einer starken Tendenz zur menschlichen Unterdrückung, wo die menschliche einzelne Persönlichkeit überhaupt keinen Wert hat. Ja, das bedeutet etwas hierarchisch so strukturiert, das ganze System so strukturiert, dass dort auf der Spitze immer so ein Zar steht und das ganze System um ihn kreist. Und dass das irgendwie als ein durchaus positives System betrachtet wird. Anti-westliche, antidemokratische Rhetorik, die heutzutage in Russland überall präsent wird, ist ein Teil von dem Programm. Also man spricht heute, das machen keine unausgebildeten Leute. Gegenteil ist der Fall. Das sagen die Vertreter der Uniprofessur, die Historiker, die gesellschaftlichen Forscher, die Soziologen, wie in einem Chor. Ja, das Beste, was es als gesellschaftliches Modell in der Welt gibt, ist dieser russische Totalitarismus.
Die Ukraine im Gespräch. Sie hören eine Archivaufnahme von Gesprächen, die in Berlin lebende Schriftstellerin Katja Petrowskaja 2014 für den Deutschlandfunk mit ukrainischen Autorinnen und Autoren führte.
Tête-à-tête mit Tanja Malarchuk
und Katja Petrowskaja.
Ja, Tanja, guten Tag. Wir werden heute vielleicht wieder du sagen. Das ist dann nicht so künstlich, weil wir uns ein bisschen schon kennen.
Hallo.
Hallo.
Ich bin sogar noch frecher und ich werde Hallo sagen.
Tanja Maljatschuk, geboren 1983, stammt, wie auch Juri Andruchowitsch, aus Ivano-Frankivsk. Sie schloss ihr Philologiestudium ab, arbeitete einige Jahre als Journalistin bei verschiedenen Fernsehsendern in Kiew. Seit 2011 lebt sie in Wien. Ihr Erzählband »9%iger Haushaltsessig« erschien 2009, begeistert aufgenommen als der, Zitat, »kraftvolle poetische Ruf einer ukrainischen jungen Autorin, der gehört werden muss«. 2019 veröffentlichte Tanja Maljatschuk den Roman »Blauwal der Erinnerung« über den vergessenen ukrainischen Volkshelden Wjatscheslaw Lipinski. Hören Sie einen Ausschnitt aus einem Radiogespräch, das Katja Petrowskaja im Jahr 2014 für den Deutschlandfunk mit Tanja Maljatschuk geführt hat.
Für mich ist die Heimat bedeutet was anderes, das Wort Heimat.
Ja. Was genau bedeutet das Wort Heimat?
Das ist vielleicht die Sprache. Die Sprache und Geschichte und Kultur und Beziehungen und Leute. Etwas in mir drinnen. Also ich trage meine Heimat immer mit mir.
Es bedeutet, du lebst in Wien und du hast Ukraine mitgenommen.
Ja. Leider kann man nicht die Heimat einfach so wie einen Mantel ausziehen und eine andere probieren. Das geht nicht. Und jetzt bin ich mehr Ukrainerin als früher. Dieser Mangel an Identität haben wir alle. Und das ist sehr tragisch eigentlich, weil für viele Ukrainer jetzt, auch im Osten zum Beispiel, noch immer nicht klar, ob sie Ukrainer sind oder nicht. Und es geht nicht um Nationalismus, ja? Es geht um einfache Identität, also zu welcher Gesellschaft gehörst du?
Aber wir kommen aus ganz unterschiedlichen Ukrainen. Du bist in Ivano-Frankivsk geboren, du bist 13 Jahre jünger als ich. Ich habe noch voll diese sowjetischen Zeiten in guten und bösen genossen sozusagen. Und ich bin ziemlich früh nach Moskau gegangen und ich bin russischsprachig aus Kiew. Wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche Ukrainen. Meine Ukraine ist eher Kiew. Ich hatte eher so als Tourist in Westukraine einige Sommer verbracht. Aber für mich gibt es keine Frage, auf welcher Seite ich stehe und wem ich verteidigen soll, weil es um ganz deutliche Werte geht in diesem letzteren Konflikt und nun im Krieg. Und ich glaube, viele Leute auch in Deutschland verstehen das nicht, dass es nicht das Problem der Sprache ist oder irgendwelche Grenze, die durch Ukraine, durch die Sprache zieht, sondern es gibt ganz, ganz andere Sachen.
Genau, viele denken noch immer, dass nationale Identität ist die Sprache und das ist falsch. Ukraine ist mehrsprachiger Staat. Also das bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie Russen sind. Das ist die Frage. Und wir haben das vielleicht noch immer nicht erklären, dass Russischsprachige sind Ukraine auch. Ja? Wer Russisch spricht, der gehört zur russischen Welt, das stimmt nicht.
Ja, vielleicht gehört auch, es ist kein letztendlich Widerspruch, aber es bedeutet nicht, dass man automatisch sozusagen...
Automatisch gehört, das wollte ich.
Ja. Genau. Dass man automatisch bestimmte Werte verteilt. Und ich meine, es gibt Leute, die zu verschiedenen Identitätsgruppen gehören können. Trotzdem bedeutet es nicht, dass man die mit den Waffen verteidigen soll, besonders wenn sie das nicht möchten. Also es gibt diesen berühmten blöden Witz über zwei Odessiten. Einer sagt den anderen, lass uns lieber auf Ukrainisch sprechen. Und der andere sagt, meinst du, du hast Angst vor dieser Banderovce aus Kiew? Und er sagt, nein, ich habe Angst dass Putin hört, dass wir Russisch sprechen und kommt uns zu verteidigen. Ja, also das ist wirklich eine ganz komische Situation heutzutage.
Sie hören ein Radiogespräch, das Katja Petrowskaja im Jahr 2014 für den Deutschlandfunk mit Tanja Maljatschuk geführt hat.
Du hast übrigens mehrere Texte darüber geschrieben, über deine Liebe, Hass zu Russland und deine Buchbiografie eines zufälligen Wunders fängt eigentlich damit an, dass ein kleines Mädchen, die eigentlich Olenka hießen soll, auf Ukrainisch heißt Lena, sie ist so ein bisschen verliebt in ihre Erzieherin in der Kita, in der Kindergarten, die nur Russisch sprechen kann und nur Russisch sprechen möchte. Und sie versucht sogar ab und zu Ukrainisch zu reden in der Zeiten, als alle jetzt wirklich alle Ukrainisch reden und das klappt bei ihr nicht. Und also auch durch diesem Buch zieht diese russische Intonation, weil Hauptfigur Lena heißt in dieser ukrainischen Welt und sie ist absolut ukrainisch, sie heißt nur Lena.
So wie Tanja ist, eigentlich.
Genau.
Tanja, das ist auch russische Version der genau. Tatjana, sollte ich mich, ja, mich
nennen. Genau. Kannst du ein bisschen erklären, was aus deiner Sicht oder aus Sicht der Menschen in gebildeten Menschen aus Ivano-Frankivsk diese russische Welt ist. Also ich meine jetzt russische Welt nicht terminologisch, sondern diese russische Literatur einerseits, diese russische Kultur andererseits und diese putinische Russland. Was für ein Gebilde ist das? Wie fühlt man als Ukrainer gegenüber diesem Konflikt?
Also für mich alles Russische war immer sehr, sehr fremd und sogar feindlich, oder gibt es ein Wort von, ja, weil ich wurde so erzogen eigentlich. Und das ist noch immer viele Scherze, viele Witze über böse Russen und so weiter. Wobei ich habe nie wirklich das, ich habe natürlich mitgespielt, als Kind auch, aber weil in Galizien, das war immer so, wir sind leichte Anti-Russen, das stimmt. Ja. Und die alte Großväter und Großmütter, sie haben auch damals, also als ich klein war, immer gesagt, dass die Russen nicht gut sind, weil sie hatten Gründe dafür. Sie erinnerten sich noch sehr gut an die Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Oder,
an was genau haben Sie sich erinnert?
Also man gräbt noch immer viele Leichen in Ivano-Frankivsk zum Beispiel aus den Kellern. Vor kurzem neue Ereignis, also in einer Schule, in einem Keller wurden viele Skeletten gefunden, die von ukrainischen Intelligenten aus dem Jahr 1939, als die Russen Galizien erobert haben. Und dann haben sie nur aber wenig Zeit, sie haben nur ein Jahr gehabt und dann sind die Deutschen gekommen. Und das war auch, also die Galizien, sie waren so erschrocken, was die Russen da gemacht haben, dass sie dann die Deutschen mit Brot und Salz erwartet haben und auf der Straße willkommen haben. Und es gibt viele Bilder und das war auch immer ein Grund zu sagen, dass wir aus dem Westen der Ukraine immer profaschistisch waren, was eigentlich stimmt nicht und die Menschen waren einfach froh, nichts mehr mit Russen zu tun haben. Ja. Und dann eben, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist in Galizien, dass bis 50er Jahren wurde noch dieser Kampf, diese partisanische Bewegung, nicht nur aber in Galizien, sondern auch im Norden, in Zentralukraine. Es gibt eine Legende, dass der letzte Partisan ist im 1991 aus dem Wald gekommen, wirklich. Und er hat seine geröstete Pistole oder was auch immer abgegeben mit den Wörtern, Ukraine ist unabhängig, ich gebe meine Waffe auf. Und das ist das, mit was ich aufgewachsen bin. Und wir hatten nie einen Grund, wirklich heutige Russen zu hassen. Das war nur so leichte, also vermeiden. Wir wollen das nicht. Unser Weg ist anderes. Jetzt aber, als dieser Krieg angefangen ist, viele haben gesagt, aber was habt ihr eigentlich erwartet? Wir Ukrainer wir haben uns immer vorbereitet, dass das wieder kommt. Ja, weil Russen waren nie unser brüderliches Volk. Das stimmt nicht. Wir sind einfach
kolonialisiert. Genau. Und aber das ist natürlich aus deiner Sicht. Aber ich komme aus Kiew und ich habe ganz, ganz andere Vorstellungen, wie die Welt sich entwickelt hat. Also Es gab irgendwann Byzanz und eigentlich Kiew wurde von Konstantinopel Künstler gebaut. Und also man kann jetzt ganz unterschiedliche Theorien der Entwicklung dieser Teil der Welt erzählen. Aber eine ist einfach Tatsache, dass das Sophia-Kathedrale von Konstantinopel Künstler gebaut ist, dass wir in Kiew Fresken und Mosaiken haben, die mit dieser Ostbyzanz oder Ostchristentum sehr viel zu tun hat, dass sogenannte russische Sprache, sogenannte Christentum in Kiew entstanden ist. Es ist halb legendär, halb historisch. Und dann wurde diese Kultur weiter nach Norden transportiert sozusagen. Und Kiew war dann eigentlich nach dem 13. Jahrhundert nicht mehr so mächtig und schwach geworden. Und ich bin aus diesem Kiew. Also wie soll sich ein Mensch aus Kiew
aber
fühlen?
Aber das ist aber schön. Aber nicht, das ist auch schön, dass die Ukraine so unterschiedlich ist, dass sie so multikulturell. Und das war sie auch immer. Auch in welche Jahrhundert nimmst du? Das ist immer so. Es gab viele, auch religiös, auch sprachlich, auch kulturell und dann auch mit der Geschichte. Es ist immer sehr unterschiedlich, aber trotzdem gab es immer diese Kräfte, die Ukraine zusammengebracht haben, immer. Wobei eben, wir hatten immer unterschiedliche Sprachen und Religionen und Geschichte. Das ist interessant, ja. Und nur das können wir jetzt auch wieder verteidigen, dass jetzt nur das können wir jetzt so anbieten, welche Zukunft für die Ukraine, also multikulturelle Zukunft, nicht, dass nur alle jetzt ukrainisch sprechen werden oder alle plötzlich russisch wieder. Das alles ist nicht wichtig. Wichtig ist nur der Weg und eben suchen nach etwas, was uns verbinden kann und nicht auseinanderbricht.
Im Studio Barbara Schäfer. Das war Ukraine im Gespräch. Katja Petrowskaja interviewte die Autorin Tanja Maljatschuk und den Essayisten und Schriftsteller Juri Andruchowitsch für den Deutschlandfunk im Jahr 2014. Nächste Woche hören Sie Petrowskajas Gespräche mit den ukrainischen Autoren Jurko Prohasko und Andrei Kurkow.